Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, bevor diese Podcast-Folge nun startet, müsst ihr wissen, dass Tobi und ich noch relativ grün hinter den Ohren sind, wenn es um Podcast-Aufnahmen geht. Bitte verzeiht also, wenn ihr gerade am Anfang dieser Podcast-Folge noch ein paar leicht verwirrende Äußerungen finden solltet. Die Folge wurde im Juni 2025, kurz vor den Sommerferien, aufgenommen, zu einem Zeitpunkt, an dem Tobi und ich wirklich ganz lange überlegt haben, wie nun dieser Podcast eigentlich heißen soll. Vielleicht werden wir in einer der kommenden Folgen auch noch einmal ganz genau darüber sprechen, warum unser Podcast nun so heißt, wie er heißt. Aber damals waren wir über ein paar Wochen noch ganz anderer Meinung. Wir hoffen also, dass wir gleich nicht zu sehr Verwirrung stiften werden, und gleich am Anfang offenbart Tobi auch, wie unser Podcast zwischenzeitlich eigentlich heißen sollte. Nun wünschen wir aber viel Spaß mit dieser Folge.
Der Lehrer-Podcast. Von den ersten Schritten bis zum täglichen Spagat im Klassenzimmer. 45 Minuten zwischen Tafel, Tests und Teamarbeit. Ihr hört Lehrkraft, bester Job der Welt, mit Alex und Tobi.
Und du hörtest Kinder wirklich auf der Straße sowas sagen wie: Mama, bin ich dumm? Oder sowas. Einfach nur, weil diese Kinder Vieren und Fünfen auf dem Zeugnis stehen hatten.
Wir reden dann davon, ach, wie können wir denn den Kindern Lust auf lebenslanges Lernen machen und dann sie in einer Struktur beharren lassen, die alles Gegenteilige tut.
Ja, total,
nur,
genau, richtig.
Nur um die Motivation aufzuheben, bis sie dann irgendwann sagen, um Gottes Willen, jetzt habe ich meine Schulzeit hinter mir, jetzt muss ich nie wieder lernen.
Noten dressieren Kinder wie die Möhre vorm Eselkopf. Die lehren kein freies Denken, keine Selbstständigkeit, sondern machen einzig und allein gefügig. Jetzt, wo die Mikrofone funktionieren, lieber Alex, nochmal ganz offiziell für alle, die irgendwie dabei sind bei unserem Vier-Augen-Biergespräch ohne Bier am Abend zum Thema Schule. Und wenn wir Thema Schule sagen, Alex, dann gibt es so krass viele Neuigkeiten zu diesem Podcast, dass wir fast eine eigene Folge dafür brauchen. Wir starten mal mit dem größten, wobei wir uns da gar nicht abgesprochen haben. Ich sag das jetzt einfach und wir tun so, als wäre das fester Fakt. Wir haben uns letzte Woche getroffen und haben so ein bisschen abgesteckt, wo wir hinwollen mit diesem Podcast. Ne? Und hatten ein sehr angenehmes Gespräch, wo ich noch tagelang drüber nachgedacht habe und so genossen habe. Und ich habe mich auch sehr gefreut heute auf dem Weg hier zu dir. Wir haben einen Namen für unseren Podcast. Bevor Alex jetzt rot wird und sagt, nein, das ist nicht, doch, wir haben einen Namen. Ja, wir haben einen Namen, haben wir gesagt. Und wir entscheiden das jetzt ja einfach so. Alex nimmt einen Schluck an seiner Pulle. Okay, ich formuliere um. Wir haben einen Namen im Gespräch. So, wir haben einen Namen im Gespräch. Der Name soll nicht zu happy-go-lucky sein und nicht zu langweilig und nicht einfach nur Lehrer-Podcast. Und wir sind bis jetzt bei einer wundervollen Alliteration angekommen, nämlich willkommen im Podcast Pult und Puls, der Lehrer-Podcast, wo es um alle großen und kleinen Dinge des Lehreralltags geht, aber vor allem um den Blick nach vorne und auf die positiven Dinge bei uns im Job. Weil von dem ganzen Negativen und Gemecker, da kriegt man schon immer viel zu viel mit. Unser Ziel ist, für Alex und mich einfach mal so Spaß zu haben, um miteinander zu quasseln. Und wer möchte, kann gerne dazukommen, sich virtuell zu uns gesellen und mitmachen. Unser Ziel, Alex haben wir letzte Woche gesagt, ist, maximal Spaß zu haben im Gespräch mit uns. Habe ich das richtig wiedergegeben?
Ja. Definitiv, da bin ich dabei. Wenn es keinen Spaß macht, müssen wir aufhören.
Ja, das ist so mega wichtig. Das gilt eigentlich für alles im Leben, oder? Auch für Job oder so. Wenn es auf Dauer irgendwie keinen Spaß mehr macht, irgendwie muss man was ändern. Ja. Noch ein Mini-Ziel dabei. Wir wollen Spaß haben und nicht, dass das manchmal so rüberkommt, wenn wir sagen sowas wie, ja, man müsste eigentlich und das ist doch wichtig und so. Das soll nicht irgendwie heißen, an die Zuhörenden, dass wir so moralisch belehren wollen oder überlegen klingen wollen oder so, sondern eher ein Ruf aus unserem Herz heraus, der fast am meisten an uns selbst appelliert. Ne, Alex, wenn ich sage, man müsste mal, meine ich eigentlich, ich sollte mal. Es soll sich also niemand irgendwie vor den Kopf gestoßen fühlen oder irgendwie moralisch imperativ behandelt fühlen. Das ist unser Ziel. Pult und Puls mit Spaß am Thema Schule. Alex, Thema Schule, wie war dein Tag heute?
Mein Tag heute war tatsächlich recht angenehm, auf jeden Fall.
Also kann ich nicht anders sagen. Es sind noch 3 Wochen bis zu den Ferien. Ich habe 3 Klassen unterrichtet, beziehungsweise einer musste ich sagen, dass sie nach Hause gehen können, weil ich an einer Konferenz teilnehmen musste in der Schule. Die fangen langsam an.
Die waren
an.
Bestimmt traurig, ja.
Ja, die waren, die hätten so gern bei mir Unterricht gehabt. Nein, sie haben sich ein bisschen gefreut. Und ansonsten war es ziemlich spaßig. Man ist jetzt so ein bisschen frei von Lehrplan und kann mal mit den Schülern gemeinsam überlegen, was man Cooles machen kann. Von daher hatten wir tatsächlich eine Menge Spaß heute zu sehen. Habe ich aber auch drauf Wert gelegt irgendwie. Ich habe gesagt, ey Leute, lass uns was machen, was uns Spaß macht. In Sport kommst du zwar nicht immer auf einen Nenner, aber ja, wo kommt man da schon, ne, in der ganzen Schulklasse? Aber dann muss man halt einfach Entscheidungen treffen und Spaß haben. Ja, so ist das.
Und bei dir? Ich wünschte, ich könnte das bei mir auch sagen. Eigentlich war mein Tag soweit geil, aber dann hatte ich um 20 vor 4, also am Ende der 8. Stunde, auf einmal eine Schülerin vor mir stehen, die total angefangen hat zu heulen. Und dann ist es aus ihr eine halbe Stunde herausgesprudelt und sie hat erzählt von Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt in der Kindheit und also es ist jetzt überhaupt kein gute Laune-Thema, ne? Es ist mega krass und belastend und drückend für alle Beteiligten. Sexualisierte Gewalt in der Kindheit und Probleme mit Familie und ach Himmel, ey. Und das, ich sag mal jetzt kein Alter und so, weil das ist ja schon irgendwie sehr krass und ich muss sagen, das war zutiefst belastend und auch da kommt noch ganz schön Arbeit jetzt auf, wenn man es denn dann in die richtigen Bahnen lenken will und so. Das ist noch so ein bisschen Arbeit. Also kam aus heiterem Himmel. Wir haben über Noten geredet und dann irgendwie waren alle weg. Und dann hat sie gesagt, ich habe da eine Sache. Und dann, Alter, und dann 30 Minuten nur rausgelaufen aus dem Mund. Hab ich gedacht, boah, krass, ey, ganz schön stark. Ja,
auch das glaube ich dir.
Ja, gehört auch dazu, ne, Alex?
Du, ja, was du sagst, also das ist ja, dir schüttet dann ein Schüler oder eine Schülerin ihr Herz aus, wenn sie das Vertrauen zu dir spürt. Und das ist quasi ja schon eine Art Wertschätzung für dich, dass sie dir das anvertraut. Und zugleich, ich merke das immer wieder, du kannst entweder so drauf reagieren, dass du sagst, oh nein, du wolltest gar nicht irgendwas loslösen, was da in ihr schlummert. Und jetzt musst du hier noch eine halbe Stunde sein, sondern in solchen Situationen sich immer zu vergegenwärtigen, dass wir eigentlich dafür ja irgendwie auch Lehrer sind und natürlich auch eine gute Beziehungsebene wollen, dass halt Schüler sich ermutigt fühlen, sich zu öffnen. Das sollte zwar jetzt nicht immer passieren, aber in dem Moment, wo man es dann erlebt, glaube ich, kann man sich auch im Nachhinein so ein bisschen stolz fühlen, dass man es geschafft hat, dass jemand jetzt endlich mal zum Reden kam. Vielleicht hat sie ja das schon die ganze Zeit mit sich rumgetragen. Also von daher.
Das ist nämlich der Fall, genau richtig, ja. Und gilt nicht nur für uns Lehrer, Alex, sondern auch für uns als Eltern, oder? Also Kinder, wenn ich an unsere Kinder denke, ist doch ein großes Ziel, so viel Vertrauensbasis zu schaffen, dass wenn wirklich die Scheiße den Ventilator trifft, wie man auf Englisch sagt, dass die Kinder wissen, ey, ich kann zu Papa und zu Mama gehen, ohne dass die mir den Kopf abreißen, sondern helfen, ne?
Ja. Das Allerwichtigste. Mensch, Tobi, ich glaube, wir haben heute was vor, ne?
Wir haben ein fast tagesaktuelles Thema, denn wir gehen ja auf die Zeugnisse zu, Alex. Und Zeugnisse heißen für Schüler Stress und Probleme. Und was heißen Zeugnisse für uns, Alexander?
Noten, und zwar von 1 bis 6, so wie wir es schon als Schüler kennengelernt haben.
Und wie unsere Eltern das auch als Schüler kennengelernt haben, ne? Mhm. Und deren Eltern, glaube ich, auch, ja. Weißt du, woran ich als erstes denke, wenn ich das Wort Noten höre? Ich denke an meine Tochter, 1. Klasse. Zweite Klasse, Entschuldigung. 1. Klasse gab es irgendwie keine Noten in der Schule. In der 2. Klasse haben die gestartet mit Noten. So ganz kleine Furzkinder, die da durch die Gegend gelaufen sind, die haben ihre ersten Zeugnisnoten gekriegt. Und du hörtest Kinder wirklich auf der Straße sowas sagen wie, Mama, bin ich dumm? Oder sowas. Einfach nur, weil diese Kinder 4 und 5 auf dem Zeugnis stehen hatten. Und die Kinder waren total fertig. Meine Tochter war auch total fertig und war total aufgelöst und attribuiert Noten eben nicht mit Leistung, sondern mit Persönlichkeitsbewertung und hat dann gedacht, boah, bin ich mangelhaft? Bin ich wirklich schlecht? Sobald es um Noten geht, kommt dieses Ding bei mir hoch und ich denke mir, boah, das kann doch so nicht sein, Alex, oder?
Ja, so ist es aber. Also letzten Endes ist das ja, glaube ich, eine Diskussion, die schon seit vielen Jahren läuft. Ist das noch zeitgemäß, diese Noten zu geben von 1 bis 6? Ja, wenn ich jetzt ganz einfach denke, dann würde ich sagen, ist doch wunderbar. Ne? Kann ich ja später ein NC ermitteln und dann weiß ich, ob ich dieses oder jenes studieren kann. Ist doch alles Töfte. Ne? Also von daher, was sollen wir dran ändern? Lässt sich wunderbar vergleichen. Einfach eine Zahl, ne? Ob meine besser ist als deine. Und insgesamt
ist so schön
muss man
objektiv, ne?
Ja, genau. Mhm. Ja, total objektiv. Ne? Also ich muss jetzt schon an der Stelle, Tobi, du und ich, wir haben ja vorher uns letzte Woche schon länger über das Thema unterhalten und dann haben wir vereinbart, dass wir die Quarks und Co. Sendung gucken zum Thema Noten, die ich hiermit wärmstens empfehlen kann. Mit Ranga Yogeshwar aus dem Jahr 2020. Wurde dieses Thema schon mal wirklich ja sehr beleuchtet wurde. Woher kommen Noten eigentlich? Was gibt es für Alternativen und so weiter und so fort? Also von daher, unsere Folge soll jetzt nicht nochmal alle Inhalte beleuchten, dieser Quarks und Co-Folge, aber darauf anschließen und natürlich unser eigenes Bild auch mal mit darstellen, wie wir über Noten denken nach 10 bis 15 Jahren im Lehrerjob. Und genau, das möchte ich eigentlich teilen. Also von daher direkt eigentlich mal die Frage, Tobi, an dich. Was sagst du jetzt aus deinem Gefühl heraus, was machen Noten mit unseren Schülerinnen und Schülern?
Noten dressieren Kinder wie die Möhre vorm Eselkopf. Die lehren kein freies Denken, keine Selbstständigkeit, sondern machen einzig und allein gefügig. Noten sind Werkzeuge, um gefügig zu machen. Und da widerspreche ich jetzt schon diesem Fregel, der mir das Puls, hier Podcastname, Pult und Puls, ne? Dieser Fregel, der mir Puls gibt, dieser Lehrergewerkschafter, der hier schön definiert, warum Noten so geil sind. Alex, wir haben ja gesagt, wir machen so Ausschnitte aus Quarks und Co., ne? Darf ich meinen gleich geben und einmal hochgehen wie ein HB-Männchen?
Hau rein.
Ich teile unseren Bildschirm und dann, Alter, echt, wenn ich den schon höre.
Um sich klar machen, etwa 5% der Schüler haben eine derartig große Schulangst, dass sie unter körperlichen Symptomen leiden, Bauchschmerzen haben, Kopfschmerzen haben, überhaupt. Etwa die Hälfte aller Schüler hat Angst vor schlechten Noten. Nun, das spricht doch eher gegen Schulnoten. In dieser Sendung wollen wir zeigen, was passiert, wenn es keine Noten mehr gibt. Und ich weiß, da gibt es Vorurteile. Da gibt es viele, die sagen, oh, das ist Kuschelpädagogik, anti-autoritäre Erziehung. Die Kinder lernen nichts, wissen nicht, wie gut sie wirklich sind. Aber das meinen wir nicht damit. Es geht nämlich darum, die Leistung der Schüler anders und vielleicht sogar genauer zu beurteilen. Am Ende der Sendung können Sie sich selbst ein Bild davon machen.
Josef Kraus, Oberstudiendirektor, Deutscher Lehrerverband, Abitur 1969, Note 2,2.
Herzlichen Noten sind wichtig in erster Linie für die Schüler als transparente, eindeutige, doch ziemlich objektive Rückmeldung. Leistungsgesellschaft bedeutet natürlich auch Leistungsschule in entsprechender pädagogischer Ausrichtung mit der entsprechenden Rückmeldung. Es wäre den jungen Leuten kein Gefallen getan, wenn sie ohne diese eindeutige, transparente Rückmeldung bis zum 18., 20. Lebensjahr einfach so vor sich hin wursteln könnten. Und dann kommt aber der große Hammer im Betrieb, wo es dann heißt, so, Moment mal, aber jetzt wird gemessen.
Boah, so, echt, da kriege ich Puls bei dem Typen. Ganz ehrlich, Alex, das geht ja wohl gar nicht, oder? Du konntest das hören, ne? Der Typ, der macht so viele sachliche Fehler in seinen Aussagen. Wenn du mich fragst, der Typ, der soll in Pension gehen und irgendwie Leuten die Arbeit überlassen, die irgendwie mehr Ahnung haben. Ich finde, das ist überhaupt keine pädagogische Äußerung, die der Typ von sich gibt.
Hier, Tobi, bevor du weiter richtig loslegst, ich möchte dich überhaupt nicht bremsen. Ich meine, er ist mittlerweile in Pension. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Und gleichzeitig ist es auch noch so, dass er mit so einer Überzeugung einen solchen Unsinn erzählt. Also ich weiß relativ gut, wie auch später in der Arbeitswelt Leistungsverhalten beispielsweise gemessen und rückgemeldet wird. So, und da kann ich auch gleich noch drauf zu sprechen kommen. Und dass manche Schulen schon abseits der Noten genauso agieren, wie auch später in Unternehmen übrigens rückgemeldet wird. Ne? Also da komme ich aber gleich noch drauf zu sprechen. Also sprich, es heißt später, du kriegst in keinem Betrieb mehr Noten von 1 bis 6 im eigentlichen Sinne, im fachlichen Sinne. So, und jetzt kommst du, aber da spreche ich gleich drüber.
Der Lehrer, Herr Kraus, der verwechselt zwei Dinge miteinander und schmeißt die in einen Topf. Und das finde ich fatal. Er vermischt eine Selektionsfunktion und eine Feedback-Rückmeldungsfunktion. Noten haben auf der einen Seite eine Rückmeldungsfunktion, eine Feedback-Funktion, dass Kinder sehen, wie sie stehen und wie gut sie sind. Und da sind Noten massiv schlecht drin. Du kannst komplexe Leistungen nicht in einer Zahl wiedergeben. Jeder Lehrer weiß das. Alex, wenn wir jetzt Zeugnisnoten aufschreiben sollen, dann kannst du doch nicht die halbjährliche Leistung eines Kindes, was vielleicht mal richtig gut war und richtig schlecht war, doch nicht in einer Note zusammenkrümeln. Ja. Das ist also komplett falsch. Und was dann nur noch bleibt, wofür Noten gut sind, dann ist es Selektion. Und dann sollten wir uns wirklich fragen, ob diese 5% von Kindern mit massiver Schulangst, was gerade beim Intro war von Ranga Yogeshwar, und die Hälfte der Schüler, die Angst vor Schule und vor schlechten Noten haben.
Die Hälfte der Schüler?
Hat er das nicht gerade zu Anfang gesagt? Dass
ungefähr die Hälfte der Schüler Schulangst hat? Musst du dir mal überlegen.
Ich finde das so schlimm, das ist jeder Zweite. Ne? Ob wir uns das wirklich leisten wollen, nur unter dem Deckmantel von vermeintlicher Selektion, die sinnlos ist, wenn du mich fragst. Das kreidet uns ja auch jeder Experte an, dass Deutschland einfach total schlecht ist, was Selektion angeht. Habe ich letztens gelesen, ein Zitat von, wie heißt der, John Hattie, internationaler Schulforscher, der alle Schulsysteme auf der ganzen Welt untersucht, für diese neue Hattie-Studie. Und er sagt zum deutschen Schulsystem, Zitat, wörtliches Zitat, es ist das Ungerechteste, das er auf der Welt kennt. Das deutsche Schulsystem ist das Ungerechteste. Also Selektionsfunktion und Feedbackfunktion zu mischen ist total fatal. Und über Feedback können wir uns ja unterhalten, denn da gibt es ja deutlich bessere Varianten als nur Zahlen, Alex. Ne?
Natürlich. Also ganz klar, wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt und nicht einfach denkt, oh, ich habe recht, wenn ich hier im bayerischen harten Ton hier auf den Tisch schaue. Wenn man sich wirklich mal mit befasst, dann kommt man zu ganz anderen Erkenntnissen. Aber ganz kurz, ich möchte noch drauf zu sprechen kommen. Wir sprechen hier viel über Beziehungsarbeit und gelingende Beziehungen zu den Schülern. So, und genau das, was ich in diesen Tagen wieder mitbekomme, ich weiß, die Folge erscheint natürlich jetzt erst ein bisschen später, also sprich für die Zuhörer, wir haben diese Folge aufgenommen Ende Juni 2025 und wir haben gerade die Zeugnisnoten erteilt. So, was stattfindet, und das war schon immer so und wird auch wahrscheinlich immer so bleiben, wenn wir die Noten 1 bis 6 haben. Der Schüler kommt raus, ich bespreche möglichst lang, weil ich möchte ja die Beziehung stärken, gebe eine ausführliche Rückmeldung, frage übrigens auch immer zuerst, wie schätzt du dich selbst ein in deiner Motivation, wie sehr bringst du dich ein, wie sehr erfüllst du die Aufgaben, ne, wenn du Aufgaben zu tun hast, also immer erstmal auch die Eigeneinschätzung abwarten. So, der entscheidende Punkt kommt aber jetzt danach. Ja, die Tür geht auf, der Schüler geht zurück, macht die Tür auf und jetzt kommt immer ein Satz, den es seit Jahrzehnten gibt. Und was hast du?
Was hast du?
Ja. Und ja, ganz genau. Und dann will keiner in diesem Klassenraum mehr irgendwelche, ja, Herr Böhle hat gesagt irgendwie, ich melde mich 3 bis 8 Mal. Nee, sag deine Zahl. Sag deine Zahl. Genau, ne? Richtig, ja. Und so, und das ist der Punkt. Das heißt, es geht eigentlich alles flöten, was du vorher gesagt hast. Die interessieren sich nur dafür, was sagt der Böhle jetzt für eine Zahl? Was sagt er für eine Zahl? Ja, der Rest, schön, Herr Böhle. So, das heißt, ne, zum einen Ohr rein, zum anderen raus. Es entscheidet nur die Zahl. Und jetzt kommt noch der Punkt. Und wenn du dich dann ungerecht behandelt fühlst, dann bist du auch noch böse auf Herrn Böhle. Ja? Oder auf Herrn Kammer. So, und das heißt, dass du damit unter Umständen dann auch einfach Beziehungen zerstörst. Ja? Also das heißt, du kannst ja nicht jetzt aber aus dem Grund sagen, ja gut, um auf die Beziehung zu achten, ja, ihm nicht böse zu sein und so weiter, gibst du ihm jetzt dann die bessere Note. Das kann es ja auch nicht sein. Deswegen sage ich ja schon immer in den Podcasts, wenn du eine richtig gute, funktionierende Beziehung untereinander hast zur Schülerschaft und wirklich dieses authentische Interesse hast und so weiter, die Schüler das merken und natürlich jetzt deine Note auch wirklich gut begründen kannst mit Aussichten, unter welchen Bedingungen könntest du denn wieder besser werden, dann hast du natürlich eine höhere Chance auch der Akzeptanz bei den Schülerinnen und Schülern. Das ist schon wichtig, aber ansonsten ist eine Note blöd. So.
Boah, das spricht mir voll aus dem Herzen, Alex. Ja.
Ja, also ich weiß nicht, wenn du was zu ergänzen hast, weil ich sonst kann ich gerne mal sagen, wie es alternativ besser geht.
Oder hast du noch, wie läuft es denn bei Firmen? Das würde mich interessieren. Weil dieser Gewerkschafter hat ja gesagt, ja, es ist ja die Vorbereitung auf den Job später, da läuft das genauso. Du bist als Berufsschullehrer ja viel näher dran an so echter Arbeit. Wie läuft das da denn?
Echte Arbeit, ja. Also, wir gucken uns jetzt nur mal an. Die besten Arbeitgeber weltweit, da war man sich jahrelang einig, kommen aus dem Silicon Valley. So, das heißt, wenn wir uns jetzt nur mal Google anschauen, Google galt eine ganze Zeit lang als bester Arbeitgeber der Welt. Ja? Ich hole jetzt etwas länger aus. Gut, Google unterscheidet, Larry Page hat es damals schon gesagt, Google unterscheidet bei seinen Mitarbeitern im Bereich zwischen A, B und C Mitarbeitern. Also die teilen ein, ja?
Da hast du doch letzte Mal auch drüber berichtet, oder?
Ja.
Sind das diese oberen 5%, die mittleren und die unteren 5 oder so?
Richtig. So, da, ja. Genau, darüber habe ich ja schon erzählt. So, wenn wir das jetzt uns mal genauer anschauen, ja, dann möchte ich dir jetzt mal vorlesen, und zwar von einem Beurteilungsbogen für Azubis. Und zwar stammt dieser von dem Unternehmen Tempus in Baden-Württemberg. Und Tempus ist ein Unternehmen, der damalige Chef, leider mittlerweile verstorben, Professor Dr. Jörg Knoblauch, der ist immer in Silicon Valley gereist und hat sich angeschaut, wie dort den Besten, der Besten halt dieses Feedback gegeben wird. So, und das heißt, er hat sich dann angeschaut, wie kriegst du heraus als Führungskraft, ob jemand A, B oder C ist, also Mutmacher, Mitmacher oder Miesmacher. Und folgendes, und jetzt wird's spannend. Und zwar folgendes wird dort gemacht. Tempus hat das übernommen und ist als Unternehmensberater, als einer, hatte ich glaube ich gerade gesagt, als einer der erfolgreichsten Arbeitgeber Baden-Württembergs hat es sich einen Namen gemacht, also ist renommiert. Mhm. Und zwar folgendes machen die. Die haben auf ihrer Website einen Leistungsbeurteilungsbogen für Azubis und dort wird unterteilt. Jetzt lese ich dir mal vor. Also, Kategorie 1. Lernvermögen, Fortschritt der Fachkenntnisse. Du bekommst eine Note tatsächlich von 1 bis 6, aber jetzt kommt's, also das ist die Kategorie, es geht hier nicht um Fach, ne, wie Deutsch, Mathe, Englisch und so weiter. Note 6 wäre lernunvermögend, lernunfähig. Note 5, lernt sehr langsam. Note 4, lernt langsam. Note 3, lernt durchschnittlich. Note 2 lernt leicht und Note 1 lernt sehr, sehr leicht und begreift sofort. So, dann gibt es insgesamt 12 Kategorien. Die zweite Kategorie ist Denkverhalten. Er denkt völlig unlogisch, wäre eine Note 6, Note 5 wäre ungenügend. Note 4 unselbstständig, schablonenhaft denkt er, bis zu Note 1. Er denkt richtig und selbstständig mit. Ja, also ist im Mitdenken gut. So, dann haben wir die Geschicklichkeit, dort wäre die Note 1. Er ist sehr geschickt und findig und kreativ. So, dann haben wir Interesse, er oder sie ist sehr wissbegierig, wäre Note 1. Oder interessiert oder durchschnittlich interessiert. Also fragt nach, wie funktioniert etwas und so weiter. Das geht weiter über Frage 6, 5, Arbeitstempo, 6, Arbeitsgüte, 7, die Ordnung. Also ein bisschen Vergleich zu den Kopfnoten, merkst du? 8. Selbstständigkeit, 9. Zusammenarbeit, 10. Verhalten zu Kolleginnen und Kollegen, 11. Einsatzbereitschaft und 12. Bereitschaft, auch flexibel zu arbeiten. So, jetzt folgendes. Du kannst, oder so wird es von Tempus suggeriert, du kannst dann individuell etwas ankreuzen. Und übrigens, das macht zuerst auch der Azubi oder der Mitarbeiter. Ja? Also der wird darum gebeten, das bei sich selber zu machen in einer ruhigen Minute, so mit einer Woche Vorlaufzeit. Und dann, eine Woche später, wird sich zusammengesetzt und dann wird das sich angeschaut, was der Azubi und die Azubine angekreuzt hat bei allen der 12 Kategorien und abgeglichen mit dem, was die Führungskraft gesagt hat. Also du
vielleicht
förderst.
Vielleicht gibt es da ja krasse Differenzen. Es gibt ja so Schüler, die Schwierigkeiten haben, sich einzuschätzen. Ja.
Ich habe das gemacht, ja. Also im positiven wie im negativen Sinne können die sich, es gibt auch manche, die sehen sich viel zu schlecht und denen kannst du ein tolles Feedback geben. So, das heißt, du hast im Prinzip so Textschnipsel, die du zusammenreihen könntest und dementsprechend hast du ein Gesamtbild und zwar die 12 Kategorien sollen dazu dienen. Jetzt kommt's.
Ja.
Dann ist schon ein bisschen Benotung auch dabei. Wenn im Schnitt bei allen 12 Fragen eine 2,0 rauskommt, also überall die Textschnipsel aus Note 1 und Note 2 erscheinen, dann wärst du ein sogenannter A-Azubi, also ein Mutmacher. Wenn du bei einer 3 bis 4 landest, im Schnitt, dann wärst du ein Mitmacher. Und wenn du bei der Note 5 oder 6 landest, wärst du ein Miesmacher. Klar, genau. Also ich sag mal, in der Probezeit würdest du wahrscheinlich dann fristlos gekündigt. So läuft es da. Also schon auch gewissermaßen mit Noten verbunden, aber mit Textschnipseln. Und jetzt kommt's. In der Quarks und Co. Sendung habe ich mir mal angeschaut, wie bewerten Schulen, wenn sie keine Noten haben. Siehe Primus Schule in Minden, die übrigens als Schulslogan haben, wir wollen glückliche Kinder, die sich wohlfühlen und angstfrei hierher gehen.
Ja? Boah, ich heul gleich, das ist so toll.
Ja. Es ist wunderbar und diese Schule gehörte 2019 zu den 20 besten Schulen Deutschlands, ne, vom Deutschen Schulpreis. Das ist so geil. So, und die haben gesagt, wir geben keine Noten bis inklusive Klasse 8, danach müssen sie es rein rechtlich gesehen und haben die Klassen 1 bis 10. Und jetzt habe ich mir dort den Bewertungsbogen angeguckt und da steht zum Beispiel Arbeitsverhalten, so. Jetzt kommt's. Du kannst aktiv, konzentriert in Einzel- und Partnerarbeit lernen. Das machst du schon ganz gut. Das beherrschst du so lala und so weiter. Dann, du hast dich in Sprechphasen rege beteiligt. Und da auch mehrere Kategorien im Prinzip. Und das dritte, du warst motiviert und interessiert, hast nachgefragt und wolltest etwas Neues lernen oder vertiefen. Also, merkst du das? Also im Prinzip die Schulen, die nach alternativen Benotungsmethoden suchen, sind im Prinzip schon nahe an dem, was die Top-Firmen weltweit sowieso schon machen. Und das finde ich einfach sensationell. Und es ist natürlich viel, viel individueller, viel maßgeschneiderter, passgenauer als
für die
einfach
Kinder
das Notenkorsett.
Verständlicher, ne?
Ja,
ja, nachvollziehbar. Weißt du, an was mich das erinnert? An die Förderschule meines Sohnes. Mein Sohn geht ja auf eine Förderschule für Hören und Kommunikation. Mhm. Und der kriegt genau solche Lernstandsbögen alle drei Monate, glaube ich, einmal im Quartal, kriegt der ein ganz umfangreiches DIN A3 Blatt gefaltet, also irgendwie vier DIN A4 Seiten, mit genau diesen Kategorien, wo die Lehrerin ankreuzt. Du kannst bereits, und dann ist genau das so, wie du das gerade gesagt hast. Und ganz unten drunter ist dann eine personalisierte Förderempfehlung, was Julian tun kann, damit er noch besser wird. Richtig geil.
Schön.
Ja, das kommt tausendmal besser an als bei meiner Tochter, die Notenzeugnisse, wo dann einfach nur eine Note da stand. Ja,
ja, also das ist, und vor allen Dingen, ne, jetzt noch mal, wenn die Schüler immer fragen, und was hast du, wenn jeder aus der Notenbesprechung von vor der Tür wieder reinkommt, die Frage, die wäre weg. Also du kannst ja gar nicht so schnell deinen Klassenkameraden antworten, und was hast du? Ja, da habe ich das und den Textschnipsel. Da ist jeder raus. Da hat jeder schon keinen Bock mehr nachzufragen, um sich selber zu vergleichen.
Ja, das ist es doch. Und was hast du? Oh, ich habe keinen Bock mehr.
Ja. Ne? Also du vergleichst dich dann schon eher nicht mehr, nur noch anhand einer schnell gesagten Note, die aus welchen Gründen auch immer zustande kommt.
Ne? Ja, vielleicht ist auch Effizienz eines der Gründe, warum man daran festhält, ne? Systemisch.
Tja. Ja, das ist
beim Namen
einfach.
Jörg Knoblauch kriege ich übrigens tatsächlich Hunger. Ich habe jetzt ein bisschen Hunger auf irgendwas Deftiges. Jörg Knoblauch, ja.
Ja, aber bleiben wir gerne kurz beim Thema. Ich habe nämlich auch heute zum Beispiel mal mit meinem Sohn gesprochen. Ich habe gesagt, was machen denn eigentlich Noten mit dir? Er ist in der 4. Klasse und ich glaube, er hat jetzt kein Notenproblem, aber er sagt auch, ich darf das auch sagen, ich habe ihn eben vorm ins Bett gehen gefragt. Er hat zum Beispiel gesagt, wenn ich eine 3 oder 4 habe, dann weiß ich, ich muss mich mehr anstrengen. Ne? Und um halt eine bessere Note zu kriegen. So, aber dieses Gefühl, dass ich mich anstrengen muss, das geht weg, wenn ich Einsen habe.
Ach krass, guck mal, ja.
Und das fand ich auch so, also mich hat es so sehr an eine Geschichte erinnert und auch wenn mein Redeanteil heute etwas höher ist.
Kurz für die Zuhörenden, Wir haben die Themen, unter anderem das heutige Thema, geplant unter dem Leitstern Herzensthema. Was sind unsere Herzensthemen? Und bei Noten gingen Alex und ich sofort so, ey, da müssen wir unbedingt drüber reden. Und man merkt, Alex, dass das ein Herzensthema von dir ist. Ich finde das total gut.
Ja,
also, das ist es. Nimm dir die Zeit, das ist doch voll schön. Ich höre dir sehr gerne zu.
Kein einziges Thema entscheidet so sehr offensichtlich über Motivation oder oder unmotiviert sein. So, und ne, auch diese Geschichte, die mein Sohn heute erzählt hat, führte dann dazu, dass ich mich sofort an eine Geschichte zurückerinnert habe, die aus der Psychologie kommt. Und zwar, ich möchte euch mal eine Geschichte vorlesen. Vielleicht kennst du sie oder der ein oder andere Zuhörer. Die Geschichte vom alten Mann und den frechen Kindern. Ein alter Mann geht jeden Tag denselben Weg nach Hause. Auf diesem Weg sitzt immer eine Gruppe von Kindern, die ihn beim Vorbeigehen laut auslachen, necken und mit Opa rufen ärgern. Der alte Mann ist davon natürlich genervt und überlegt sich einen Plan. Am nächsten Tag bleibt er stehen und sagt zu den Kindern, wisst ihr, ich find's eigentlich ganz witzig, wie ihr mich anmeckert und mich neckt. Wenn ihr das morgen wieder macht, bekommt ihr von mir sogar jeweils 1 Euro. Die Kinder sind total begeistert. Am nächsten Tag warten sie schon auf ihn und rufen noch lauter als sonst. Der Mann gibt jedem Kind 1 Euro. Am Tag darauf kommt er wieder an den Kindern vorbei und sagt, heute habe ich leider nicht mehr so viel Kleingeld. Aber wenn ihr mich wieder ärgert, dann bekommt ihr zumindest 50 Cent. Die Kinder finden das zwar etwas weniger toll, machen aber trotzdem mit und nehmen das Geld. Am dritten Tag sagt der Mann, wisst ihr was, meine Rente ist auch nicht so viel. Heute kann ich euch leider nur noch 25 Cent geben. Da rufen die Kinder, was, nur 25 Cent? Dafür machen wir das doch nicht mehr. Und lassen den alten Mann von nun an in Ruhe.
Ist das geil.
Die Moral der Geschichte, ja, die Parabel zeigt, wie extrinsische Belohnung, also eine äußere Motivation wie Geld oder Noten, eine ursprünglich intrinsisch motivierte Handlung, in diesem Fall das Spaß haben am Ärgern, zerstören kann. Und sobald die Belohnung wegfällt oder zu klein wird, verliert auf einmal die Tätigkeit ihren Reiz, selbst wenn sie vorher Spaß gemacht hat.
Das ist ein Paradebeispiel für Löschung in der operanten Konditionierung. Fährst die positive Verstärkung immer weiter runter, bis die Leute einfach keinen Antrieb mehr haben, das zu machen. Trifft es leider auf schockierende Weise total, was Lernen angeht in Schule.
Ja.
Meine Tochter war Feuer und Flamme. Ich meine, alle Kinder sind eigentlich Feuer und Flamme fürs Lernen. Guck dir an, wie die sich Sachen beibringen, Hobbys haben, auf YouTube rumsurfen und was weiß ich. Noten macht das kaputt. Ich habe, wenn wir in Klasse 13 im PEDA-Unterricht über Schule und Noten sprechen, das ist auch Thema im Lehrplan für PEDA, habe ich manchmal tatsächlich eine Metapher von Drogen und Junkies. Ganz zum Schluss, so wenn es zum Abi geht, erinnern mich Schüler manchmal an Junkies, die irgendwie noch nach Noten suchen und ihr ganzes Verhalten ist nur noch darauf ausgerichtet und völlig sinnentleert und dient nur noch dazu, Noten zu sammeln. Und das ist schon schade, weil du hast vorhin so schön, was hast du gesagt? Noten, wozu dienen Noten? Und das zeigt, finde ich, deinen Gedankengang, dass Noten dienende Funktion haben. Das ist aber in Richtung Abi einfach nicht mehr der Fall. Da werden Noten zum Selbstzweck. Ja. Und das entartet halt, ne? Weil Noten, wenn sie zum Selbstzweck werden, absurd werden und einfach den Spaß am Lernen wegnehmen.
Ist so, ja. Also es dient natürlich genau der absoluten Vereinfachung und es ist natürlich vom Wirtschaftssystem, vom Gesellschaftlichen her gedacht, aber nicht am Wohl des Individuums irgendwie orientiert. Nee. Ne? Und wenn wir diese hohe Anzahl auch von Schülerinnen und Schülern haben, die Angst davor haben, ich finde, das widerspricht sich immer so sehr. Wir reden dann davon, ach, wie können wir denn den Kindern Lust auf lebenslanges Lernen machen? Ja. Und dann sie in einer Struktur beharren lassen, die alles andere, die alles Gegenteilige tut.
Ja, total, genau, richtig.
Nur um die Motivation aufzuheben, bis sie dann irgendwann sagen, um Gottes Willen, jetzt habe ich meine Schulzeit hinter mir, vielleicht auch noch später studiert, oh, jetzt muss ich nie wieder lernen. Ja, wer hat denn Lust?
Und das
ist
so schlimm, oder?
Ja, genau.
Das ist also, so tragisch, ey. Ja.
Wer hat denn Lust, wirklich ein Leben lang gern zu lernen, ne?
Ja, alle eigentlich, aber das sollte ja gesellschaftlich eigentlich Konsens sein, ne? Lebenslanges Lernen. Ne? Ja. Alex, ich würde gerne 2 Hacks sagen, die ich für mich etabliert habe, was Noten angeht. Die kommen ja gerade so, wenn du sprichst. Der erste Hack ist, wir kommen ja nicht raus aus Noten. Also wir müssen ja faktisch Noten geben. Und ich habe für mich in einem meiner Fächer, nicht in beiden, im Fach Französisch, habe ich ein bisschen an Notendefinitionen gedreht, dass ich Noten ein bisschen sozialer machen kann. Der Gedanke ist, dass Noten schaffen ja Konkurrenzdruck. Und gerade in Sprache hast du dann Hemmungen und die Kinder wollen sich nicht blamieren. Und die trauen sich da nicht rauszukommen. Und jeder arbeitet so für sich seine Aufgaben, aber so richtig klassisch. Und das muss man ja aufbrechen, damit Lernen sinnvoll wird, gerade Sprachenlernen. Das ist ja was Soziales, Miteinander. Und ich bin seit 2 Schuljahren dazu übergegangen, Noten folgendermaßen zu definieren. Du kriegst die 2 bis 6, ganz klar, wie man die kennt. Die 2 heißt, du machst alles genauso, wie du es machen musst. Und wann gebe ich die 1? Dann spitzen die Kinder immer die Ohren. Wann sind Menschen auch im Alltag herausragend? Die 1 steht ja für herausragende Leistung. Menschen sind dann im Alltag herausragend, wenn sie andere Menschen inspirieren, zu besseren Leistungen antreiben, wenn sie anderen Menschen helfen, über sich hinauszuwachsen, sage ich den Schülern immer. Deswegen kriegt die 1 jener Schüler und jene Schülerin, die alles machen, was sie sollen, plus anderen Schülern helfen, über sich hinauszuwachsen.
Ah, cool.
Die 1 gibt es quasi für Schüler, die gut sind und anderen dabei helfen, auch besser zu werden. Und seitdem ich das mache, springen dann Kinder manchmal auf und gehen rum und helfen anderen und sagen den Hausaufgaben und so. Das gab eine ganz andere Dynamik. Ich kriege damit ja nicht dieses Notendilemma weg, das ist schon klar, ne? Aber so einen Tacken aufgebrochen mit, jetzt achtet mal aufeinander, ne? Das ist ja was Soziales, ihr wollt hier miteinander sein. Das hat dabei schon geholfen. In Pädagogik, in meinem anderen Fach, würde ich das nie machen, weil das ist verzerrt und das klappt nicht. Aber in Sprachen hilft das schon, so ein bisschen Druck rauszunehmen.
Ja, auf jeden Fall. Also vor allen Dingen muss man ja sagen, auch wenn man mit den Schülern mal thematisiert, was sind denn Menschen, die ihr mögt? So aus eurem Umfeld, von eurem Gleichaltrigen. Klar, in einem gewissen Alter, manche Jungs artikulieren das jetzt nicht so, aber letzten Endes sind es diejenigen, die auch daran interessiert sind, dass auch ich besser werde. So ein bisschen, ne? Die mir helfen, die auch sehen, wenn man mal Hilfe braucht oder zu denen ich auch mal gehen kann, ohne dass sie lachen, dass ich einfach mal sage, du, kannst du mir mal helfen bei der und der Aufgabe oder so. So, und die das dann auch wirklich von Herzen aus gerne anbieten.
Ja, genau.
So, das sind die Menschen, ja, mit einer solchen Haltung, die auch später in der Arbeitswelt Gold wert sind. Für jedes Unternehmen. Und natürlich wissen wir auch so ein bisschen aus der Glücksforschung, wenn wir anderen helfen, dann macht uns das, macht das nicht nur den glücklich, dem geholfen wird, sondern auch dem, denjenigen, der hilft. Ne? Genau, ist wie richtig. Mit dem Schenken.
Der gibt, wird glücklicher. Ja, richtig.
Ja. Ja. Ist ja genau das Gleiche. Also von daher finde ich cool. Werde ich mir mal merken, Tobi. Das ist,
ich habe noch
das
zweiten ist Hack, den ich für mich etabliert habe. Ich bin ja genau wie du, Alex, immer so ein positiver Typ, der auch motivieren möchte und Leute aufbauen will und so. Aber manche Schüler einfach scheiß Leistungen abgelegt, ne? Und dann muss man denen das ja sagen. Und dann muss man denen ins Gesicht schauen und sagen, hör mal, mangelhaft oder ungenügend, was du machst. Und um das ein bisschen verständlicher zu machen und abzufedern, habe ich mir einen Ausdruck angewöhnt, den ich sehr überzeugend finde. Ich sage den Schülern dann ganz offen, du, ich könnte jetzt um den heißen Brei herumreden, aber ich finde, du hast Ehrlichkeit und Offenheit verdient. Und deswegen möchte ich mit dir, ohne zu beschönigen, ganz ehrlich reden, wenn das für dich in Ordnung ist. Und alle Schüler sagen dann, ja, natürlich, weil jeder will, dass man ehrlich redet. Wir würden ja auch wollen, Alex, ne, dass unsere Chefs oder was weiß ich wer ehrlich mit uns sagt, wenn irgendwas nicht stimmt. Und du kannst dadurch eine Tür öffnen, die Schüler sonst aus Angst vor Schmerz, und es ist ja ein Schmerz, wenn man ein schlechtes Feedback kriegt, die so zuhalten und blockieren und so. Aber wenn du sagst, nee, ich finde, du hast Ehrlichkeit verdient. Und wenn das für dich okay ist, würde ich jetzt sehr ehrlich sein, anstatt um den heißen Brei zu reden. Mhm. Und das hilft, da so ein bisschen Gegendruck rauszunehmen.
Ja, ja. Und ist natürlich auch jetzt aus dem Coaching, kenne ich so die Herangehensweise der Gesprächsführung so ein bisschen von dir, dass man halt auch erstmal so ein bisschen fragt, ist es okay, wenn ich dir einen Tipp gebe? Ist es okay, wenn ich dir helfe? Ist es okay, wenn ich dir einen Ratschlag gebe? Also wir neigen ja immer dazu, als Lehrer zu belehren, ohne dass das überhaupt irgendwer von uns will. In einem gewissen Fall, klar.
Ja, genau.
Ne? Sicherlich, wir sollen belehren. Viel bleibt hirnwissenschaftlich gesehen, aber dann meistens eben auch nicht hängen. Aber ich habe eine viel höhere Trefferquote, dass es auch hängen bleibt, wenn der andere tatsächlich dann auch sagt, ja, bitte, ne? helfen Sie mir oder geben Sie mir einen Ratschlag, ich bin interessiert daran. So, und bei Noten ist es ja eigentlich das Gleiche. Wir sagen immer, man soll authentisch sein und man muss auch offen und ehrlich sein. Das ist ja immer der Punkt. Wir lieben es auch, glaube ich, wenn Menschen ehrlich sind, die wir mögen. Also in diesem Kontext Schule, wenn ein Lehrer wirklich, wenn ich den wirklich mag und total akzeptiere, dann will ich auch, dass er ehrlich ist. Und dann können wir auch gemeinsam schauen, wie es besser wird. Und von daher, glaube ich, ist das gutes Vorgehen von dir. Ja.
Und das nimmt jetzt diesen Vorwurf, den der Ranga Yogeshwar vorhin angeführt hat, als eines, was im Raum steht, dieses Wohlfühlpädagogik und so, das nimmt das so ein bisschen raus. Ne? Es geht nicht darum, allen nur Honig um den Mund zu schmieren und schlechte Noten wegzutun. Nee, eben schon. Aber um sinnvolle Darbietung, die nicht zu Tode reduziert ist auf eine Zahl, sondern zielführendes, differenziertes Feedback.
Mhm. Ja. Und wenn du sagst, ne, Wohlfühlpädagogik, jetzt klamüsern wir das Ganze mal auseinander. Es geht beim Wohlfühlen nicht darum, dass man hier sich betätschelt und sagt hier, wie schön alles ist und so weiter. Beim Wohlfühlen geht es doch genau darum, dass ich gerne an einen Ort gehe, wo Menschen sind, die mir wohlgesonnen sind.
Ja, genau, richtig, ja.
So,
genau.
Das sind Lehrkräfte, das ist die Institution Schule als Ganzes und natürlich sind das auch meine Mitschülerinnen und Mitschüler. Deswegen ist es auch viel wichtiger, dass man erstmal Werte lebt und zwar von, also top-down eigentlich sagt, okay, die Schulleitung ist da in erster Linie in der Pflicht, diese Werte auch vorzuleben, weil das Kollegium wird es eher vorleben, wenn es auch die Vorgesetzten tun und dann strahlt es ab auf die es wirklich ankommt, nämlich unsere Klassen, also unsere Schülerinnen und Schüler. So, und dann fühle ich mich wohl und aus diesem Wohlfühlen heraus offen und ehrlich Feedback geben und dann auch jetzt kein Honig um Bart schmieren, sondern sagen, das war nichts aus den und den Gründen, also konstruktive Kritik üben und gemeinsam schauen, ich sage dann auch zu meinen Schülern immer, ich hasse es und ich hasse es wirklich, schlechte Noten zu geben. Aber ich muss auch versuchen, aus meiner Warte raus objektiv zu sein und dann auch wirklich die Wahrheit zu sagen. Und ich sage auch immer, ich würde mich selber total freuen, wenn wir hier genau in einem halben Jahr oder in einem Jahr sitzen und ich kann dir die 4 geben oder die 3 geben. Mhm. Ne? Aber gleichzeitig, klar, die und die Erwartungen knüpfe ich dann auch dran. Wie siehst du es denn? Unter welchen Bedingungen? Oder was würdest du denn geben, damit du die 3 kriegst? Ne? Und das kann so ein wertvolles Gespräch sein. Muss es auch. Weil wenn die Fronten sich verhärten in der Notenbesprechung, kann ich gar nichts mehr erreichen. Das sind auch, wenn sich Fronten verhärten in Notenbesprechungen.
Ja, dann ist aus. Dann ist er verloren. Ne?
Ja, dann löse ich das relativ schnell auf.
Ich mache daraus manchmal gerne Verträge. In der Pädagogik kenne ich das als Kontingenzmanagement. Das ist so ein super kompliziertes Wort für, heißt eigentlich nur, man macht einen Vertrag über Verhalten, wenn dies, dann das. Und dann meistens zum Halbjahr, wenn die Kinder total unglücklich sind mit ihren Noten, dann sage ich ja, hör mal, wie stellst du dir das denn vor? Wie könntest du das verbessern? Und lange Rede kurz, dann kommen meistens kommen ein bis zwei Sätze raus, so etwas wie, wenn du es schaffst, in jedem Vokabeltest mindestens die Note 2 und die Klassenarbeit mindestens die Note 4 ist, dann garantiere ich dir, du wirst kein Defizit auf dem Zeugnis kriegen. Und so ein kleiner, ich nenne es immer Vertrag für meine Schüler, weil es bindender ist, das schafft Konkretion für die Schüler, fällt mir auf. Also die haben dann irgendwie was zum Festhalten und wissen genau, was sie tun müssen, anstatt, ich muss besser werden oder so. Wenn dies, dann das. Mhm. Macht mich natürlich auch so ein bisschen, haftbar. Aber das ist okay. Das gehe ich dann gern ein, weil es ist ja an was geknüpft. Hatte ich heute, ich habe einer Schülerin gesagt, hör mal, du kriegst hier eins auf dem Zeugnis, aber nur, wenn du eine 1 in der Klausur schreibst. Und Alter, hat die gelernt, meine Güte, beste Klausur der ganzen Stufe. Ja.
Cool, ja, okay, ja. Und da ist es wieder, ne, dass die Noten dann letzten Endes doch die Motivation dann auslösen, ne, in solchen Fällen.
Traurig, ne, ja.
Ja,
Alex, so. Hast du noch einen Ausschnitt aus dem Video? Oder sollen wir gleich noch eine Runde, hätte ich das mal früher gewusst, spielen?
Tja, hätte ich das mal früher gewusst. Also ich du merkst, das Thema Noten brennt mir unter den Nägeln. Ich habe auf jeden Fall noch zwei Dinge dazu zu sagen. Also das
boah, sag Alex, ich bin voll gespannt.
Das Erste, also, wenn Schüler es darauf anlegen, eine möglichst gute Note zu kriegen, das ist total legitim und auch möglichst ein 1er-Abi und so weiter oder was auch immer für einen Schulabschluss mit einem guten Schnitt. Meine ganz klare Empfehlung, die geheimen Tipps und Tricks der 1-0er-Schüler, heißt das Buch, glaube ich. Das ist ziemlich cool. Spiegel-Bestseller gewesen. Ich habe es mir durchgelesen von einem Abiturienten, der kurz nach seinem Abitur schon, ich meine, er war 19 oder 20 Jahre alt, ein Buch geschrieben hat, wo er 100 oder mehr 1-0er-Abiturienten interviewt hat und hat daraus seine besten Erkenntnisse zusammengeschrieben. So, das heißt, hier schon mal ganz klare Empfehlung, wer möglichst in allen Fächern irgendwie eine 1 kriegen will, in Noten gedacht, der lese bitte dieses Buch, coole Tipps drin, hätte ich mal benötigt, dann hätte ich kein 3-Komma-Abi gehabt.
So. Hätte ich das mal früher gewusst, da sind wir doch schon, genau.
Ja, hätte ich das mal früher gewusst. Also dieses Buch hätte ich auf jeden Fall benötigt, dann hätte ich vielleicht ein etwas besseres Abi damals gehabt. Aber mein Lernwille kam auch erst viel später. Ich muss auch dazugeben, ich kann auch noch so eine Insider-Story erzählen. In der Schule selber war es so, dass ich bis zur 6. Klasse, bis zur Förderstufe immer 1 Komma hatte. Und dann war ich so, weißt du, ich war so spätpubertär und habe dann zwischen der 7 und der 10 als so der Kleinste in der Klasse, jetzt wirklich, nee, nicht übertrieben, der Kleinste in der Klasse, wirklich viel Mist gemacht, habe mich irgendwie unterm Waschbecken im kleinen Schrank versteckt und was weiß ich was für Kram gemacht. Und es führte aber dann dazu, weil wir sehr leistungsstarke Schülerinnen und Schüler hatten, auch einige Lehrerkinder darunter, wo die Lehrer an unserer Schule unterrichtet haben. Auf jeden Fall war ich nicht mehr gut. Und ich zählte dann, gibt's ja so, ja, im Prinzip haben wir ja immer so einen Notenspiegel, ne? Es gibt immer 1, 2 Einser und so weiter. Und dann hast du immer so viele Dreier und viele Vierer und dann ein paar Fünfer. Diese dumme
Glockenkurve da.
Ja, die Glockenkurve. Und ich zählte auf einmal zu den Dreier-, Vierer-, Fünfer-Kandidaten.
Bitte zu einem C-Kandidaten?
Bis hin zu einem C-Kandidaten. Und es hat mich alles andere als motiviert. Vielleicht auch damals so mein Entwicklungsstand und so weiter. Das führte dann alles dazu, dass ich immer weniger motiviert war. Die Motivation kam erst im Studium zurück. Als ich plötzlich merkte, hier interessiert sich keiner für mich, ich habe es wieder selber in der Hand, kann ehrgeizig sein. Es war übrigens ein Lob meines Erdkunde-Lehrers, der sagte irgendwann mal, Alex, du machst zwar viel Quatsch vor meinen Eltern und so weiter, aber eine Sache kann ich nicht abstreiten, du bist ehrgeizig. Das ist cool. Und das ist mir heute noch im Kopf. Da war ich in der 5. Klasse und das... Irgendwann, wenn du so von so einer Person so ein Lob kriegst, dann kann dich das ein Leben lang motivieren. Das ist
und
tatsächlich
definieren
so.
Auch, ne? Also es hat dich ja auch definiert irgendwie in dem Sinne, geprägt.
Ja. Und ehrgeizig. Ja, weißt du, und das war keine Zahl, das war einfach eine Äußerung eines Menschen, der mir wohlgesonnen war. Ja, der es gut mit mir meinte, der Zuversicht ausgesprochen.
Da sind wir wieder beim Feedback, ne? Ja. Feedback.
Ja. Tja. So ist das. Und
wusstest du, dass ich fast sitzen geblieben wäre in der 7. Klasse?
Ach komm, ich glaube, das hast du mir mal hier im Gartenhaus erzählt. Aber
ausgerechnet wegen meinem Fach Französisch, was ich jetzt unterrichte.
Nein.
Auf der anderen Seite der Macht. Ja genau, jetzt bin ich an der dunklen Seite. Damals als Schüler bin ich um ein Haar sitzen geblieben und nur ein Umzug hat mich gerettet. Wir sind just genau in dem Moment, wo ich das Zeugnis hätte kriegen sollen, umgezogen und haben das Land verlassen. Fluchtartig.
Wegen dir.
Und das hat mir das Genick gerettet. Ja, nach Belgien sind wir dann, genau, nach Indien. So. Und nur deswegen bin ich durchgekommen, ohne sitzen bleiben. Eigentlich bin ich ein Sitzenbleiber. Psst.
Okay, ich verrat's keinem.
Ja. Nein, das sind ja unsere dunklen Geheimnisse hier, von denen wir schon einige hier rausposaunt haben.
Aber das kann passieren. Ich habe immer kurz dran gekratzt, weißt du? Ich habe mein Abi, ich brauchte 100 Punkte. Er kennt ja die Regel und ich hatte 101.
Boah, hocheffizient.
Hocheffizient. Aber dann habe ich noch, ich hatte ja Sport-Abi gemacht und Sport hat mich dann im Mündlichen noch rausgerettet. Da hatte ich ein paar Punkte mehr. Aber ich war durch.
Ich glaube es dir total. Ja. Ich hätte auch einen, hätte ich das mal früher gewusst. Und zwar nicht Schüler-Edition, sondern Lehrer-Edition. Hätte ich mal früher gewusst, dass Noten kein arithmetisches Mittel sein dürfen. Das bleibt mir wirklich noch ganz konkret im Kopf hängen. Wir hatten mal einen Dezernentenvortrag bei uns an der Schule zum Thema Notenvergabe. Und er hat immer wieder gepredigt, Noten dürfen kein arithmetisches Mittel sein. Noten sind kein arithmetisches Mittel, sondern immer pädagogisch begründet. Und das finde ich wirklich gut für uns, für unser Lehrer-Selbstbewusstsein. Wir errechnen nicht einfach nur Zahlen und das, was rauskommt, ist Gott gegeben und das Gesetz und die Bibel oder was weiß ich, sondern das ist der Ausgangspunkt für eine pädagogische Abwägung. Und das, was wir damit machen als Note, das ist uns überlassen. Jetzt, da wird nicht aus einer 2 auf einmal eine 5 oder aus einer 4 wird eine 1, aber da haben wir noch einiges an Dehnbarkeit, dass wir dann aus einer 2 vielleicht doch eine 1 machen, aus diesem und jenem und solchen Grund, oder aus einer 2 eine 3 machen, aus diesem und jenem und solchen Grund. Noten dürfen nie ein arithmetisches Mittel sein, sondern sind immer pädagogisch begründet. Das hätte dem Lehreranfänger Tobi wirklich viel Kopfzerbrechen und auch Stress erspart.
Mhm. Ja, gut zu wissen. Hätte ich das mal vorher gewusst, hast du schon recht. Ja. Das ist super. Also gute Erkenntnis. Und ich habe noch einen, hätte ich das mal vorher gewusst, aber gemixt mit eventuell einem Methodenvorschlag. Ja?
Hau raus.
Ja, und zwar, mir ist irgendwann mal bewusst geworden, als ich so mehrere Biografien mal mir angeschaut habe, dass schon einige dabei waren, die keine besonders gute Schullaufbahn hinter sich hatten, in Noten gerechnet. Mhm. Ne? Mhm. So, zum Beispiel einer, mir fällt gerade der Name nicht ein. Auf jeden Fall ist der UN-Jugendbotschafter Ali Malocci. Alter. Ali Malocci heißt er. Ja. Und ich habe mal einen Vortrag auch von ihm gehört. Er stellte sein Zeugnis auf einer PowerPoint-Folie da und hat mich so an Mainz erinnert ein bisschen. Und dann stach heraus, pass auf, und das fand ich, war wirklich meine Erkenntnis überhaupt. Er sagte dann, aber schon damals hatte ich in Informatik eine 1. Ja? Mhm. So, und er hat dann gesagt, komm, ey, was interessiert mich jetzt der ganze andere Kram, ob ich jetzt in Geschichte eine 5 habe oder. Ich folge jetzt einfach komplett meiner Leidenschaft, die hatte er damals schon komplett für Informatik. Und alles andere, weißt du, wenn ich jetzt meine Leidenschaft folge, was ich gerne und aus Freude und Spaß, da lerne ich ja gern auch dazu, auch intrinsisch und so weiter, dann muss doch da was möglich sein. Und dann hat er seinen Beruf, ein Hobby und so weiter, alles gleichzeitig. Und dann wurde er unglaublich erfolgreich damit in dieser Informatik-Branche und hat dann da gut sein Geld verdient. Das ist ja im Prinzip nichts anderes als ein Sportler, der jetzt komplett seiner Sportleidenschaft die ganze Zeit folgt, auch wenn er komplett schlecht in allen anderen Fächern ist. Ne? Mhm. So, was heißt das eigentlich für uns als Eltern, aber auch als Lehrer? Das bedeutet für mich in meinem Alltag, gerade da, wo ich Klassenlehrer bin, dass ich versuche, mit dem Schüler, aber auch den anderen, den Fachlehrern zusammen, herauszufinden, was ist genau dein Punkt, was ist genau dein Ding? Und wie können wir dich dahingehend beraten, dir deine Talente mitzuteilen? Es gibt ja auch wissenschaftlich begründete Talentbereiche, übersprachliche Begabung, mathematische Begabung, kreativ, sportlich und motorisch und so. Es gibt ja diese ganzen Bereiche, wenn man die Talentbereiche mal erforscht, weil sich reindenkt, ne, 6 bis 10 gibt es da. So, und dann gemeinsam zu überlegen, was ist eigentlich wirklich das Talent von XY? Und ey, glaub mir, du wirst ja meiner Meinung sein, jedes Kind hat ein Talent oder einen Bereich, wo es wirklich besser ist als der Durchschnitt in der Klasse. Und wir müssen natürlich einfach herausfinden. Und das Kind oder die Kinder auch dahingehend zu beraten, ne? Zu sagen, lasst uns doch gemeinsam, deswegen habe ich ja, ich weiß gar nicht, habe ich das in der letzten Podcast-Folge, habe ich das mal erwähnt, deswegen haben wir ja gemeinsam beschlossen, in meinen Klassen mache ich das ja häufig, dass wir ein Stärkenbild entwickeln als Zeugnis.
Ich glaube, das haben wir unter uns mal in einem Gespräch irgendwie angedeutet, aber hier so in so einem hochoffiziellen Dokument, was wir hier anfertigen, nicht, nee.
Ja, also auf diesem Stärkenbild ist es so, dass wir den Schülern gegenseitig mitteilen, worin wir ihre Stärken sehen. Und die Schüler werden alle 2 Wochen...
Jetzt erstmal auf, ey. Sorry, dass ich brabbel, Alex. Ich muss mir das jetzt notieren, dass ich das unbedingt nächste Woche mit meinen Schülern auch mache. Methode der Woche, Stärkenbild.
Stärkenbild.
Methode der Woche, Stärkenbild. Stärkenbild. Unbedingt machen, Tobi. So,
Jetzt
notiert.
Ich erkläre es nur kurz. Also bei mir ist es so, dass ich die Methode schon zum Anfang des Schuljahres einführe und ihnen den Sinn verdeutliche. Vor allen Dingen liegt der Sinn auch darin, dass wir uns darin üben, also wirklich unser Verhalten darauf auszurichten, regelmäßig zu schauen, was haben wir an positiven Eigenschaften innerhalb der Klasse festgestellt. Ja, bei dem Tobi, bei Alex, so bei der Katharina, bei dem Yusuf oder keine Ahnung. Also uns umschauen und wirklich mal überlegen, was ist positiv an den anderen. Egal wer. Ich habe dazu auch eine relativ harte Einführung, weil ein Schüler bei uns verstorben war, dem im Prinzip die Schüler, die Klasse erst nach seinem Tod, wie eine Traueranzeige. Nach dem Tod sagst du, er war humorvoll, er war ehrgeizig oder was auch immer. Ne? Aber zu Lebzeiten, warum haben wir nicht die Courage und sagen uns zu Lebzeiten, was wir an dem anderen schätzen? Ne? Mhm. Und das ist so der Punkt. Und deswegen machen wir das alle 2 Wochen in Stillarbeit. Also auf der Vorderseite stehen ganz viele positive Werte.
Ne? Alle 2 Wochen, Alex?
Ja. Alle 2 Wochen. Ich habe ja alle 2 Wochen in den Klassen. Ja, also ich versuche es. In letzter Zeit, ich bin da wirklich ganz ehrlich, in der letzten Zeit habe ich es auch kurz mal ein bisschen vernachlässigt. Aber ich möchte, das ist mein größter Vorsatz fürs nächste Schuljahr, das wieder einzuführen. Dass ich den Schülern auch einfach sage, wir müssen uns in positiver Wahrnehmung aus der positiven Psychologie stammend trainieren. Ja, und auf der Vorderseite stehen die ganzen Werte, hilfsbereit und respektvoll und tolerant. Das sind alles Werte, die du mit der Klasse sammeln kannst. Schreibst die auf untereinander. Mhm. Auch die Definition, was verstehen wir darunter? Mhm. Also alle Sachen, positiven Sachen, die wir beobachten können. Stärken, Talente, positive Eigenschaften. Und darunter kommen die Talentbereiche. Ich hatte jetzt die von Gerald Hüther, der hat 6 Talentbereiche stehen. Und aus diesen Talentbereichen kannst du auch noch auswählen. Und auf der Rückseite stehen alle Schüler aufgelistet, deiner Klasse, mit einer ganz leeren Zeile dahinter. Und dann darfst du frei notieren, was du beobachtet hast. Und am Ende des Schuljahres, ne, wo viele nochmal einen Film gucken oder so, teilen wir uns das Ganze gegenseitig mit und machen das in der Word Cloud, fassen wir das dann zusammen.
Das ist so schlau.
Ja. Und schauen halt einfach so, was macht den Menschen am meisten aus. Das ist der Begriff, der am größten in der Mitte erscheint. Also wenn jetzt 8 aus der Klasse sagen, der ist humorvoll, dann ist das eventuell der größte Begriff in der Mitte.
Ja, ja.
Und dann hast du nachher 25 oder wie viele Schüler du auch immer hast, 25 unterschiedliche Bilder, wo du fast schon erkennen kannst, ey, das muss der Kai sein, das muss Mohammed sein, das muss, ne, also die sind so individuell und nicht vergleichbar. Ich habe dazu Schüler interviewt, ne, zu dem ganzen Ding. Und die spiegeln das auch wieder. Die sagen, die haben das vollkommen unterschätzt. Oder die haben auch gedacht, ja, wer will denn irgendwas Positives über mich sagen? Gibt es ja das Gesetz der Reziprozität. Das heißt, wenn jemand dir positive Dinge sagt, hast du unterbewusst auch das Gefühl, das dem anderen auch wieder zu sagen, also wiederzugeben. Ja. Und das findet in den Klassen statt. Ich hatte nie einmal eine Klasse, wo irgendjemand kein Stärkenbild gekriegt hat. Ja? Also die Methode ist wunderschön, kann ich nur sagen. So ein bisschen wie warme Dusche, so eine kleine Abwandlung. Aber ich druck das dann immer auf dickes Papier, richtig offiziell. Ich richtig als Projektleiter unterschreibe und mit dem eigentlichen Zeugnis kriegen die ihr Stärkenbild. Ne? Dass jeder mit einem guten
Fragen
Gefühl.
Dazu, Alex. Das klingt richtig mega cool. Deswegen gleich Frage 1. Falls Zuhörende das auch gerne mal ausprobieren wollen und nicht komplett von Null starten wollen, hast du irgend so ein Arbeitsblatt oder so eine Vorlage mit so einem Raster oder so?
Habe ich, ja.
Das könnten wir ja vielleicht auf unsere Shownote-Seite stellen oder unter diese Methodenbereiche. Wir haben doch, an die das noch nicht wissen, auf unserer Homepage visieren wir an, einen Methodenkoffer zu setzen, wo wir immer die Methode der Woche reinschreiben. Und Alex, da könnten wir doch vielleicht das Arbeitsblatt von dir mit reintun, oder?
Das können wir machen. Und ich glaube, der Schüler hätte auch nichts dagegen. Ja. Für die Zuhörerinnen und Zuhörer, ich habe einen Schüler interviewt, wie der das in der Klasse empfand. Und ein Schüler kann das viel besser erklären. Das können Geil. Wir, das war Video, auch, da hat der Schüler hundertprozentig nichts dagegen, wenn wir seine eigene Sicht mal darstellen da. Gerne, stellen wir rein als Alternative zum Ziffernzeugnis.
Ja. Das ist so cool. Und zwar, jetzt kommt es. Auch noch selbst gemacht von den Schülern, ne? Und zwar gegenseitig gegeben. Das ist auf so vielen Leveln besser als so eine blöde Zahl. Ich habe noch eine andere Frage, Alex. Wie gehst du dann damit um, wenn manche Kanonen irgendwelche blöden Sachen notieren oder da reinschreiben? Oder machen die das dann nicht mehr?
Ja, doch, du musst aufpassen. Also du musst die Methode irgendwie so hinkriegen, dass, erstens, wenn ich den Fall unseres verstorbenen Schülers schildere, musst für so eine Methode, musst du eine gewisse Lehrerhaltung haben. Also du kannst nicht als hier strenger Hardliner auf einmal mit so einer Methode wie diesem Stärkenbild kommen, das kaufen die Schüler nicht ab. Das muss ein bisschen zu deiner Lehrerhaltung passen. Bei mir funktioniert es. So, wenn du du musst du es halt sagen, Leute. Ne? Also wenn Leute sterben, dann teilen wir es uns mit. Aber warum machen wir es nicht zu Lebzeiten? So, und lass uns mal diskutieren über Sinn und Unsinn. Und dann auch gleichzeitig bei der Bekanntgabe, weil ich das halt online mache, sagen, achtet erstens darauf, keine Rechtschreibfehler zu machen. Und zweitens sammeln wir auch nochmal Begriffe, die falsch interpretiert werden könnten. Übermotiviert zum Beispiel, ne, als positiven Begriff oder so.
Ja.
Das ist ja eher negativ behaftet, so dass wir halt wirklich schauen, dass es positiv zu deutende Begriffe sind. So, und bei Mentimeter ist es tatsächlich noch so, dass du so einen Beleidigungsfilter reinschalten könntest, was aber.
Ach, so ein Profanity-Filter, ja, richtig. Ja. Das ist gut, ja, stimmt.
Könntest du machen. Brauchte ich bis jetzt nicht. Das ging eigentlich immer ganz gut, kommt auch ein bisschen auf die Reife der Klasse an. Aber ich war auch mal kurz davor, eine App entwickeln zu wollen in dem Bereich, aber musste dann sagen, ey, die Kompetenzen habe ich nicht, von extern hatte ich keinen gefunden, der wirklich dran geblieben ist, und das habe ich bisher noch nicht umgesetzt. Weißt du, wo du den Schülern das wirklich zuordnen kannst, Attribute, ne, und positive Eigenschaften, aber habe ich nicht hingekriegt. Das heißt, also da würde ich jetzt sagen an die Zuhörerinnen und Zuhörer, schaut einfach mal, wie ihr, wenn ihr sowas umsetzen wollt, das bisschen mit eurer Kreativität. Ich habe jetzt zum Beispiel die Klassenlehrerin meines Sohnes, die hat einen Stern gebastelt, wo die positiven Begriffe stehen. Und also quasi ganz ähnlich, und das hat sie dann alles selber eingegeben, und es war eine lange Arbeit, aber das Gefühl bei den Schülerinnen und Schülern, die wollten alle mal schauen, und was ist denn dein Hauptbegriff und welche Stärke zeichnet dich denn aus und so. Das ist natürlich total cool.
Den Stern, den kenne ich als Abwandlung von Lion's Quest. Da geht es ja auch so um Selbstwirksamkeit. Und da wird der Stern genutzt, dass die Kinder, wenn sie sich relativ neu noch kennenlernen in der Klasse, zu fünft setzen in eine kleine Gruppe und gegenseitig sich dann vorstellen und sagen, was ihre Stärken sind. Und das schreiben die dann in die Spitzen des Sterns. Und dann müssen die in der Mitte dann was finden, was sie alle gemeinsam haben und was sie eint und so. Das finde ich auch immer sehr schön.
Schön, also, ja. Auch eine schöne Methode.
Was alle zusammen haben. Dein Ding hat mich gerade total geflasht. Ich werde das Stärkenbild sowas von nächste Woche durchführen. Habe ich mir schon aufgeschrieben. Tobi, unbedingt machen. Methode der Woche, Stärkenbild.
Mach das mal. Und erzähl mir von deinen Erfahrungen. Probier mal aus.
Denn Stärkenbild, ich will das nur ganz kurz sagen, was das unterscheidet von dem, was ich immer mache in dem Kontext, ist, du ziehst das durch ein Schuljahr durch und trainierst wirklich die Fähigkeit zum positiven Feedback und einen positiven Blick auf die Mitmenschen aufzubauen. Und wenn man das nur, so wie ich, einmal im Schuljahr macht oder zweimal im Schuljahr vor den Zeugnissen und sowas wie schreibt mal was Schönes übereinander, dann ist das für die Kinder awkward. Und zwar, weil man das nur so künstlich hergestellt macht und das nicht wirklich gewohnt ist. Wahrscheinlich ist das Teil des Geheimnisses, ne? Diese Secret Sauce, die da drin steckt. Regelmäßig machen, trainiert und führt dazu, dass es zur Gewohnheit wird, positiv über andere zu sprechen. Finde ich total überzeugend.
Wir sind ja als Menschen, auch als Erwachsene, viel, viel zu häufig mit der Defizitbrille unterwegs. Also diese negative Wahrnehmung, was kann er noch nicht, was kann ich noch nicht und worin muss ich besser werden. So, und genau darum geht es, dass du dann auch deine Haltung, dein Unterbewusstsein daraufhin trainierst, zu schauen, was ist positiv im Leben, an Menschen, überall in der Schule. Und diese positive Wahrnehmung zu schärfen, ist eine wirklich wertvolle Aufgabe fürs Leben.
Und bereichernd, das ist ja noch dazu.
Ja.
Und bereichernd. Ja. Boah, Alex, wo liegen wir eigentlich zeitlich, du? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich habe bewusst keinen Timer gestellt, weil ich dachte, wir schauen mal, wie Spaß macht. Ich merke nur, dass ich in meiner Liste so gerade am Ende meiner Frage bin. Wo stehen wir, Alex? Ich mache mal aus dem Bauch. Ich würde schätzen, Minute 55?
Mehr. Wir haben die Stunde voll.
Scheiße. Oh, geil.
Ja.
Voll
also,
gut.
Dieses Mal haben wir mal aus der Schulstunde eine Stunde gemacht. Ich hoffe, es war trotzdem unterhaltsam.
Wahrscheinlich, ja. Sonst hätten wir schon früher Schluss gemacht, Alexander.
Ja. Nein, in diesem
Sollen
Sinne.
Sollen wir noch mit einem Satz enden? Komm, nee, ich gebe dir jetzt noch einen Satz anfangen und du musst den zu Ende bringen. Herr Böhle,
fragen
Sie folgenden Satz.
Genau, ja? Frag mich einfach, worauf kommt es oder zum Schuljahresende kommt es darauf an, dass?
Nein, ich frage dich, eine schlechte Note, Punkt, Punkt, Punkt.
Ist vollkommen normal und sagt überhaupt nichts über den Menschen aus.
Boah, Amen, ey. Ja, bin ich voll dabei. Oh.
Nein, und was ich nur noch am Ende sagen wollte, wir haben kurz vor den Ferien, jedes Kind und jeder Jugendliche, der unsere Schulen besuchen muss, dank Schulpflicht,
sollte
in die Ferien gehen mit einem guten und zuversichtlichen Gefühl. Das ist die Hauptsache, die wir erreichen müssen als Pädagoginnen und Pädagogen.
Ja, ich höre das, stimme dir zu und denke innerlich an die Existenzprüfung, die wir morgen haben. Also an die Abi-Nachprüfung, wo die Kinder verzweifelt versuchen, irgendwie Punkte zusammenzukratzen, um doch noch zu bestehen. Mhm. Und denke mir, boah, das wird auch nicht schön werden morgen für keinen der Beteiligten. Ja. Aber gehört leider irgendwie zum Job dazu, ne? Das ist es. Ja. Weißt du, was ich aber auch merke, Alex? Wir waren ganz am Anfang total aufgekratzt und voller Energie für unser Herzensthema. Und jetzt haben wir uns das einmal so gemeinsam erarbeitet und vom Herzen geredet. Und jetzt geht es uns beiden irgendwie besser, oder?
Ach, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Ja. Und sicherlich schwingt bei mir auch immer ein bisschen Wunschdenken mit, ne? Auch in meiner letzten Äußerung jetzt. Aber wenn ich dieses Wunschdenken nicht mehr habe und nur noch so frustriert durchs Leben renne. Ey, wir haben einen Positiv-Podcast und ich möchte mir diese positive absolut. Art einfach
der Puls, der kann auch positiv für etwas schlagen, ne? Deswegen unser Titel Pult und Puls. Der Puls, der kann ja auch schlagen, weil das Herzchen pochert für die große Liebe, die man irgendwo gefunden hat, für diesen Job oder so, ne? Ja. Alexander, komm, dann verabscheuen wir uns, oder? Verabschieden wir uns. Alex, bis nächste Woche, übernächste Woche.
Tobi, mach's gut.
Tschüss.